Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wurden etwa 500.000 Juden im sogenannten Warschauer Ghetto von den deutschen Nazis unter schlimmen Bedingungen auf ganz engem Raum zusammengepfercht. Später wurden fast alle auch ermordet. In diesem Ghetto fand man an einer Wand folgenden Text: Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Viele Menschen haben das selbst so erlebt oder gehen davon aus, dass Gläubige ihr Vertrauen auf Gott verlieren, wenn es hart wird im Leben. Wenn Gott nicht dafür sorgt, dass es mir gut geht, verabschiede ich mich von ihm. Diese Tendenz ist schnell eingenommen. Dann bringt der Glaube ja offensichtlich nichts, was auch immer er denn bringen soll. Dieses Gebet nun aus einem der schrecklichen Orte der Weltgeschichte spricht eine ganz andere Sprache. Nun stellen wir uns ja die Adventszeit immer heimelig und gemütlich vor, jedenfalls so in unseren Wunschträumen. Und mitten in dieser Zeit des Kerzenlichts und der Lebkuchen begegnet uns heute als Grundlage für die Predigt ein Bibeltext, der die Schwere des Lebens in dieser Welt thematisiert. Und zwar eben in dem Volk, das etwa 2500 Jahre später mit der Judenverfolgung in Deutschland ein weiteres Mal in seiner Geschichte Unerträgliches erleben muss. Gerade das Kerzenlicht im Advent, ich finde das toll, meine Frau macht das immer her und dann können wir mal eine Kerze nach der anderen anzünden. Neulich haben wir uns gefragt, von welcher Seite fangen wir jetzt an und so. Aber das ist ein tolles Symbol für den Gott, der auch in schweren Zeiten für uns da ist. Dieses Kerzenlicht. Weil es im Dunkeln scheint. Und wir können uns heute dieses Reden Gottes gefallen lassen und dabei die Last unseres Lebens wahrnehmen und sie mit Gott teilen. Denn davon handeln die Worte im Buch des Propheten Jesaja, die wir gleich lesen. Das Volk Gottes, die Juden, wurde aufgrund seines Misstrauens Gott gegenüber von einem fremden Volk besiegt und größtenteils in dessen Land verschleppt. Nach 70 Jahren kamen sie zurück. Da standen sie vor den Trümmern der heiligen Stadt Jerusalem und des Tempels, der für sie vorher der Ort war, an dem Gott für sie erfahrbar ist. Es schien, als wäre Gott nicht mit zurück ins Land gekommen, als sie wiederkamen. Wir lesen das Gebet, das uns im Buch des Propheten Jesaja notiert ist. Jesaja 63 in den Versen 15 bis Kapitel 64, Vers 3. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts. Und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. Wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflossen. Wie Feuer Reisig anzündet und wie Feuer Wasser sieden macht. Dass dein Name künd würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflossen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Das Volk Israel erlebt sich im Dunkeln. Denn Gott selbst, das Licht der Welt, das ja auch mit den Kerzen symbolisiert werden soll, scheint nicht bei ihnen zu sein. Er scheint, so kommt uns das ja auch oft im Leben vor, weit weg in seiner heiligen Wohnstätte, irgendwo unerreichbar für uns. Wir wissen heute mehr davon, wie Gott bei uns ist und in unsere Welt eingegriffen hat, als die Juden damals ahnen konnten. Und deshalb können wir dieses Gebet mit seinen tiefen Fragen von Jesus Christus her noch genauer betrachten. Und zwar unter dem Titel: Diese Hoffnung trägt immer. Diese Hoffnung trägt immer. Ich möchte die Hoffnung des Glaubens herausarbeiten mit drei Fragen, die im Text aus meiner Sicht wenigstens sinngemäß gestellt werden. Erstens: Gott, wo bist du? Zweitens: Gott, warum schweigst du? Und als drittes: Gott, wann kommst du? Gott, wo bist du? Vielleicht klingt es manchem im Ohr, die erste Frage, die Gott uns Menschen stellte, laut die uns jedenfalls in der Bibel berichtet wird, lautete: Mensch, wo bist du? Jetzt fragt der Mensch zurück. Gottes Volk fühlt sich von seinem Gott abgeschnitten. Es sieht düster aus im Leben. Und möglicherweise könntest du selbst in deinem Erleben gerade verzweifeln oder kennst solche Lagen. Wenn nicht, sehne sie dir nicht herbei. Aber sei nicht überrascht, wenn solche Zeiten kommen. Denn Gott verschont uns Menschen, auch die, die ihn kennen, nicht davor, dass es im Leben schwer wird, dass uns die Puste ausgehen kann. Solange Gott macht, was wir wollen, lässt sich das Vertrauen auf ihn ja leicht behaupten. Und in gewissen Phasen meines Lebens schien es mir so, als ob das Empfinden der Nähe Gottes mir nie mehr genommen werden könnte. Dafür habe ich schon viel zu viel mit ihm erlebt. Dafür hat er schon zu oft auf mein Gebet hin eingegriffen. Wie könnte ich da noch zweifeln? Dafür hat er sich mir schon viel zu oft mitgeteilt. Dafür ist seine Liebe am Kreuz, an dem Jesus Christus starb, zu deutlich geworden. Und dafür hat er sich schon viel zu oft als vertrauenswürdig, also des Vertrauens würdig, erwiesen. Aber es sollten in meinem Leben doch andere Phasen kommen. Der Peter hat in den Versen direkt vor unserem Text gerade aufgezählt, wie Gott sich seinem Volk schon oft so wunderbar rettend und heilsam zugewendet hat. Das ändert aber nichts daran, dass es jetzt gerade anders aussieht. Und dass das furchtbar empfunden wird. Aber es führt dazu, dass der Beter jetzt bei Gott um sein Eingreifen bittet, um seine Hilfe. Und das Empfinden, dass Gott uns verlassen haben könnte, ist etwas, das sich aus meiner Sicht lohnt, wahrgenommen zu werden. Es ist was Wahres dran. Denn wir Menschen bewegen uns ja mit so einem ungesunden Misstrauen Gott gegenüber durch unsere Welt. Die Bibel schildert uns von Anfang an, dass dieses Misstrauen völlig unangebracht ist, aber das menschliche Herz kommt trotzdem auf die Idee. Denn so, berichtet uns auch die Bibel, finden wir es im Leben vieler, vieler Menschen wieder. Wir tragen diesen Argwohn Gott gegenüber tief in unserem Herzen. Und unser Misstrauen gegen Gott kann sich mitunter auch gegen noch so tiefe Erfahrungen mit Gott behaupten. Das ist wirklich verrückt. Das kann plötzlich wieder hervortreten. Sonst würden wir ja nicht oft so unsicher werden, ob Gott wirklich für uns da ist. Sonst würden auch nicht so viele Christen Gottes Gebote missachten oder wir auch als Christen das so oft tun. Denn damit tun wir ja so, als müssten wir in unserem Leben die Dinge doch auf unsere Weise in die Hand nehmen, weil Gott mit dem, was er uns sagt, offensichtlich ja doch nicht recht hat. Da hätten wir immer keine Ahnung. Sonst würden wir ihm ja gehorchen. Das Bewusstsein der Nähe Gottes ist in dieser Welt immer angegriffen. Es kann langsam und schleichend kommen oder ganz plötzlich da sein. Oft machen wir es von schlechten Erfahrungen abhängig. Wenn Gott nicht macht, was wir wollen, werden wir nervös. Wenn unser Leben nicht läuft, wie wir uns das erträumen, dann fangen wir an zu zweifeln. Und nun wird hier der Schmerz über Gottes Abgewiesenheit vorgetragen. Die Lage ändern kann nur der, von dem sich das Volk gerade verlassen vorkommt. Ist es ja eigentlich schizophren, sich an den auch noch zu wenden. Aber so ist es verankert in der Volksseele Israels. Sie haben gar keinen Grund, genau genommen, sich an Gott zu wenden, wo sie ihn doch von sich aus verlassen haben. Was sollten sie denn da noch erwarten können? Und das ist wichtig, dass wir Menschen das wahrnehmen. Wir machen uns oft unseren Glauben kaputt mit lauter Erwartungen, die wir an Gott haben. Das dürfte nicht passieren. So müsste er das machen. Dies dürfte mir nicht zustoßen. Wo haben wir das her? Dieses Volk hatte eigentlich keinen Grund, noch irgendetwas von Gott zu erwarten. Außer, er würde sie immer noch lieben. Wo ist er denn jetzt? Wo ist seine Hilfe? Ihre Vorfahren kennen sie doch gar nicht, von denen haben sie nichts. Abraham und Jakob und Israel, wie das all diese ganzen Namen da so klingen. Aber Gott ist doch ihr Vater. Das ist eine atemberaubende Aussage schon zur Zeit des Alten Testaments. Die war bei weitem nicht gewöhnlich. Jesus bringt uns ja dann mit dem Gebet des Vaterunsers den Vater im Himmel erst so richtig nahe. Aber genau von diesem Vater wollten sie ja lange nichts wissen. Genau das spricht ja gegen sie. Sie wollten gerne vaterlos sein, also den Vater los sein. Und eines Tages kam dann Jesus und lehrte sie beten, unser Vater im Himmel. Übrigens betete er dann, dein Wille geschehe. Wir scheitern ja so oder oft daran, dass nicht unser Wille geschehe. Genau das gehört zum Verhältnis zum Vater, sagt Jesus, dass das nicht mehr dein Hauptanliegen ist. Aber wenn er nicht macht, was wir wollen, dann wenden wir uns eben von ihm ab. Aber jetzt, wo sie entdecken, wo das Misstrauen gegen Gott sie hingeführt hat, erinnern sie sich daran, dass sie doch einen Vater im Himmel haben. Wenigstens jetzt. Und man kann das gerne weiterlesen, Jesaja 64 dann. Die Verse, die auf den Text folgen, machen dann auch deutlich, und sie dürfen diesen Vater anrufen. Sie sollen ihn sogar anrufen. Sie haben damit völlig recht, auch wenn sie mit allem anderen im Unrecht waren. Damit haben sie recht, dass man sich an diesen Vater wenden kann. Genau so hat Jesus es uns auch vermittelt. An diesen Vater darfst du dich wenden. Bei dem darfst du um Gehör bitten. Wenn du denkst, dass Gott sich mit dir überhaupt noch beschäftigen will, dass Gottes Herz etwa jetzt auch noch für dich schlagen sollte. Wenn du denkst, dass Gott nicht nur die Macht, sondern auch die Absicht hat, sich für dich einzusetzen, obwohl du dich ihm gegenüber so schlecht verhalten hast, wenn du das denkst, dann hast du recht. Dann hast du vollkommen recht, wenigstens dieses eine Mal im Leben. Hier wird Gott angerufen und es wird ihm ein Vorwurf gemacht. Warum lässt du uns abirren? Es ist fast so, als hätte man sich verhört. Wer ist denn hier weggelaufen? Aber es wird sich an Gott gewendet. Hier wird begriffen, dass Gott allein in der Lage ist, ein menschliches Herz für sich zu gewinnen und ihm zuzuwenden. Wir Menschen können das nicht selbst. Das wird mit der zweiten Frage noch vertieft. Gott, warum schweigst du? Es könnte sein, dass Gott sich mitunter vor uns verbirgt. Ich will hier nicht die Lebenserfahrungen jedes Einzelnen von uns deuten. Aber doch eine, die ich im Leben vieler Menschen so wahrnehmen konnte und auch in meinem eigenen. Es könnte glatt sein, dass Gott sich mitunter vor uns verbirgt, damit wir merken, wie verloren wir ohne ihn sind. Wir bilden es uns ja doch immer wieder anders ein. Das scheint mir unser Herz unheilbar von infiziert zu sein. Von diesem Eindruck, wir können auch ohne ihn und er wäre nur so ein i-Tüpfelchen, ein Sahnehäubchen oder vielleicht sogar ein Problem in unserem Leben. Es könnte sein, dass Gott sich mitunter vor uns verbirgt, damit wir begreifen, dass wir in allem auf ihn angewiesen sind, dass wir ohne ihn nichts haben. Alles, was wir haben, ist ohne Gott nichts wert. Die Aussage ist gewagt. Man mag widersprechen, aber ich behaupte, wer Gott nicht bei sich hat, der ist verloren. Er kann in dieser Welt diese Lebenszeit irgendwie herumkriegen. Dafür gibt es eine Reihe Beschäftigungsmöglichkeiten. Also mir würde vieles einfallen, womit ich mein Leben so verbringen könnte. Aber diese Beschäftigungsmöglichkeiten täuschen uns nur darüber hinweg, dass das Wesentliche fehlt. Dass wir den Sinn nicht geblickt haben und dass wir ihm nicht nachleben. Das, wozu wir auf dieser Welt sind, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, der allein unser Herz erfüllen kann. Unsere Probleme, ihr Lieben, sind nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Es geht noch viel schlimmer. Wenn man Gott verliert, dann ist das richtig schlimm. Das ist furchtbar. Gott nicht bei sich zu haben, weil unser Herz im Irrtum lebt, es könnte auch woanders echtes Leben geben. Das ist gravierend schlimm. Und wenn du begreifst, dass du ganz und gar und allein von Gottes Zuwendung abhängig bist, sogar noch, wenn es darum geht, dich überhaupt noch Gott ausstrecken zu können, weil es von dir aus gar nicht geht, dann hast du recht. Deswegen hat Dietrich Bonhoeffer einmal gebetet, hilf mir, meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht. Und hier wird sich an Gott gewendet. Und dann darfst und sollst du Gott anrufen. Meinen Fußballern sage ich immer, wenn ihr mich nicht erreicht am Telefon, dann sprecht mir auf die Mailbox oder auf den Anrufbeantworter. Gott brauchst du nicht auf die Mailbox sprechen, auch wenn es dir vorkommt, als wäre, bin gerade nicht erreichbar, bitte sprechen Sie aufs Band. Er achtet immer und überall genau auf dich, auch wenn du meinst, er kann und will dich nicht hören. Gott soll umkehren, wird gebetet. Als Jesus in diese Welt kam und schon vorher im Alten Testament, hatte Gott uns Menschen ausrichten lassen, kehre um. Der heilige Gott pflegt keine Gemeinschaft mit dem, was das Leben kaputt macht, mit der Sünde, wie es die Bibel nennt. Und da das Volk in der Abkehr von Gott sein Lebenselement gesehen hatte, hat er sich auch abgewendet. Und sie rufen ihn jetzt auf, mit dem völlig richtigen Gespür, wende dich uns doch bitte wieder zu. Wir haben sonst nichts. Du bist alles. Die Verhärtung unseres Herzens kann nur verändert werden, indem Gott sich uns zuwendet. Das kommt hier durch. Und was Jesaja und das Volk damals noch gar nicht wissen konnte, ist, wie Gott sich ihnen viel später erst so richtig zugewendet hat. Ihre dritte Frage lädt ein, sich das genauer anzugucken. Gott, wann kommst du? Dass Gott den Himmel zerreißen soll, ist eine Umschreibung dafür, dass sein Herz angerührt werden soll, dass er sich aufmacht, für sein Volk einzugreifen. Israel sehnt sich nach seinen Machttaten, wie am Schilfmeer und in der weiteren Geschichte Israels. Was sie dabei vergessen ist, dass sie diejenigen wären, die dann alt aussehen. Aber sie rufen ihn an. Durch die schlechten Erfahrungen ist im Leben dieser Menschen und seitdem vieler Menschen etwas Wesentliches geschehen. Es wurde deutlich, dass unser Leben in Gottes Hand am besten aufgehoben ist. Das hat diese schlimme Geschichte, die das Volk erlebt hat, mit sich gebracht. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen oder auch nicht. Ich danke Gott deshalb auch für die schweren Zeiten in meinem Leben. Ich habe den Eindruck, dass ich dabei vielleicht sogar mehr bekommen habe als in den schönen Zeiten. Es wurde ihnen deutlich, dass der Abweg von Gott, der Irrweg, ein Holzweg ist. Holzwege sind ja Wege, die in den Wald rausgehen, reingehen, aber nirgendwo rausführen. Man kommt da nicht weiter. Aber man denkt es, weil man den erstmal einschlägt. Führt aber in eine Sackgasse. Ich kann nicht beurteilen, was Gott mit dieser Pandemie zu tun hat, die unsere Welt und unser Land und damit auch unser Leben seit fast 2 Jahren nun sehr negativ verändert hat. Was ich weiß, ist, dass Jesus schon lange vorher angekündigt hatte, dass Seuchen, Krankheiten also und andere Katastrophen über diese Welt hereinbrechen und uns seitdem fortlaufend begleiten werden. Dass wir Menschen uns zwar einbilden, wir würden die Welt und unser Leben ganz gut in den Griff bekommen, dass wir uns damit aber irren. Und wir bereiten uns im Advent darauf vor, und in diesem Zuge hat Jesus das so gesagt, dass er ein zweites Mal in diese Welt kommen wird. Dann wird er die, die ihm vertrauen, zu sich nehmen und in Ewigkeit in seiner Nähe leben lassen. Dann wird er alle Tränen abwischen. Es ist zum Heulen, was Menschen erleben. Und besonders, wie wir Menschen mit Gott und einander umgehen. Es ist zum Heulen manchmal. Jesus wird noch einmal kommen. Dann als der Richter, vor dem wir Verantwortung übernehmen müssen. Und zwar in jeder Hinsicht. Er wird dann Recht bekommen und Recht sprechen. Und das wird für die ein Freudenfest werden, die sich daran festhalten, wie Gott schon einmal in unsere Welt gekommen ist. Als kleines Kind, völlig menschlich. Und hat das, was wir Menschen verdient hätten und aushalten müssten, an sich ausgehalten, auf sich genommen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, lebte für uns und er starb für uns, weil Gott dich unbedingt bei sich haben will. Um jeden Preis. Nenn ihm einen, den zahlt er. Schon längst passiert. Und er ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er nimmt uns mit sich, wenn wir ihm unser Leben ganz überlassen. Und das vor uns liegende Gebet trifft deshalb bei ihm auf offene Ohren. Auch wenn im Text davon noch nichts zu merken ist. Es trifft auf offene Ohren, es stößt auf offene Ohren, weil man Recht damit hat, wenn man Gott anruft. Denn er allein entscheidet darüber, wie es in unserem Leben läuft. Und weil man Recht hat, wenn man glaubt, dass unser Leben in Gottes Hand besser aufgehoben ist als in unserer eigenen. In Jesus Christus zeigt Gott uns, wer er als Vater im Himmel ist und wie er ist. Und wie er uns liebt und was er bereit ist zu tun für uns. Alles. Und wer Gott anruft, für den hat das Leid und der Schmerz deshalb nie das letzte Wort. Es mag jetzt unerträglich sein. Vielleicht würdest du am liebsten eingehen oder zerplatzen oder wonach einem immer dann auch mal ist. Aber wer sich an Gott hängt, der ist gehalten. Was auch immer ihm begegnet. Gott ist schon einmal zu uns gekommen. Und er wird noch einmal kommen und uns erlösen. Das tut er oft schon in dieser Welt in kleinen oder großen Problemlagen. Auf jeden Fall aber am Ende endgültig zum Leben in seiner von Liebe erfüllten Nähe. Der Theologieprofessor Hans-Joachim Merkstein hat es auch mal so ausgedrückt, die ersten Christen haben allein darin schon den Wert eines jeden Tages gesehen, dass er sie einen Tag näher an den Moment hineingebracht hat, an dem sie endlich mit ihrem Herrn zusammen sind. Das ist schon der Wert eines jeden Tages. Das ist ein großer Wert. Was auch immer sonst noch da drin war. Darauf können wir zuleben. Und das ist die Aussicht, mit der du alles erleben kannst. Das Schöne und das Schwere. Deshalb ist die Adventszeit nicht nur dann richtig erlebt, wenn es gemütlich, schummerig und schön ist mit Kerzen und Gebäck. Wie schön, dass Gott uns diese Zeiten immer wieder gönnt. Aber Advent ist trotzdem, auch wenn es nicht so ist. Advent ist trotzdem, auch wenn wir in allen Tumulten dieser Welt und unseres Ergehens schwindelig werden. Du darfst glauben, dass Jesus kommt und dich erlöst. Dieser Gott tut so wohl, steht im Text, wie es keiner kann. Und er kommt immer rechtzeitig. Ich habe das in meinen Tagen der Kur für mich einmal wieder so wahrnehmen können, als die von mir letzte Woche angedeutete Quarantäne dann eintrat. Das hat mich völlig durcheinander gebracht. Ich organisiere alles, um 3 oder 4 Wochen weg sein zu können. Und dann soll ich da, 5 Tage waren schon rum, 9 Tage musste ich dann noch, soll ich da 2 Wochen in Quarantäne verbringen, 9 Tage ohne Therapien? Die Ärztin ist davon ausgegangen, dass ich nach Hause fahre. Was soll das? Habe ich erst mit meiner Frau gesprochen, die hat mich auf die Idee gebracht, ja, man könnte ja auch nochmal sprechen, ob es Verlängerung sowieso vielleicht gäbe, hatten die tatsächlich sowieso schon überlegt. Und ob du da nicht auch bleiben kannst, habe ich meinen Chef angerufen. Der sagt, Matthias, genau das machst du. Und dann bin ich da geblieben und war gespannt und es hat immer wieder an mir gerissen. Es war mir so unangenehm, weg zu sein und nichts machen zu können und es scheint nichts zu bringen. Und nach 3 Tagen wurde plötzlich meine Stimme besser. Dann Telefonate mit der Logopädin gehabt und das, was eigentlich hätte hervorkommen müssen auch. Die Logopädin sagte mir, Matthias, du bist nach einer Woche da, wo andere nach 4 Wochen oft nicht hinkommen. Zu merken, das ist auch innerer Druck, mit dem du lebst, der sich da auf die Stimme schlägt. Ohne diese Pause wäre das gar nicht rausgekommen. Da muss mir doch am Ende die Oberlogopädin sagen, naja, das scheint dann ja wohl so geplant gewesen zu sein. Aber ich habe gedacht, ich werde verrückt. Das ist eine Banalität im Gegensatz zu dem, was wir manchmal erleben oder was andere auch erleben gerade. Aber für mich zeigen diese Dinge immer wieder, Matthias, im Kleinen zeige ich dir schon, dass ich es im Griff habe. Dann glaubst mir doch bitte auch für dein ganzes Leben. Diese Hoffnung trägt immer. Die Sonne ist da, auch wenn sie nicht scheint. Gott ist für dich da, auch wenn du ihn nicht siehst und gerade nicht hörst. Er hört und sieht dich immer und überall. Da kann man nur sagen, Amen.